Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom einzigen Fußball-Podcast, den es noch gibt. Denn es werden immer weniger und es liegt an einem Ereignis im arabischen Raum. Da werden wir vielleicht sogar heute auch mal drauf eingehen, obwohl das viele andere nicht machen. Was auch im Zweifel ganz gut so ist. Aber wir sind da anders. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist Peter.
Schönen guten Tag.
Pillow ist nicht da, denn wir haben weiterhin Terminprobleme. Aber dafür haben wir uns gedacht, okay, dann holen wir mal jemanden mit Kompetenz ins Haus. Der konnte nicht und deshalb herzlich willkommen, Christoph Krüger.
Schön, gut dass gerettet. Du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ey, das ist so lustig, glaube ich. Ich habe Bock, weil man muss ja mal sagen, also du steckst ja mittendrin in dieser Bubble derjenigen, die sehr viele Kämpfe mit der WM in Katar auch austragen mussten, weil einfach es öffentlich einfach so ein gewaltiges Thema geworden ist, dass du von Spielanalyse auf der einen Seite zu Kritik am Format, das ist schwer abzubilden. Ne? Wie geht es dir mit dieser Entscheidung, mit diesem freien Raum, den du jetzt gerade hast, dass du quasi die Abende nichts zu tun hast, Winterpause?
Ja, sowohl als auch, ne? Also es gibt da schöne Seiten, gibt da weniger schöne Seiten. Ja, es war halt das erste Jahr, wo wir selber entscheiden konnten, ob wir zu einem Fußball-Event etwas machen oder nicht, weil sonst gab es immer einen Arbeitgeber, der gesagt hat, ja, natürlich macht ihr was. Mhm. Dieses Jahr ist es anders und es war wirklich ein innerer Kampf. Wir haben zuerst so eine Alternative bei Culture Berlin gefunden, wo wir gesagt haben, ja, wir machen was, wir versuchen es aufs Sportliche zu reduzieren und versuchen irgendwie auch kritisch natürlich zu berichten. Aber je näher wir der WM kamen, desto unwohler haben wir uns dabei gefühlt und dann ging es los und dann ja die ersten Tage, diese Infantino-Pressekonferenz, die One-Love-Geschichte. Es gab jeden Tag eigentlich irgendwie noch so ein weiteres Lowlight und da haben wir uns irgendwie so unwohl gefühlt und gesagt, wir müssen nichts machen, also lassen wir das auch, weil wir haben ja nicht mal, zumindest ging das uns dreien eigentlich allen so, wir haben nicht mal großen Spaß daran, jetzt die Spiele zu gucken, weil wir einfach irgendwie, weil da so ein Schatten drüber liegt über der ganzen Geschichte. Und jetzt ist es eigentlich ganz angenehm, es ist das erste Mal so ein bisschen Freizeit seit einiger Zeit, für mich persönlich auch. Ich gucke privat ein paar Spiele, aber wenn ich das vergleiche mit meinem WM- und EM-Konsum der Vergangenheit, ist das nichts. Und ja, man nutzt jetzt die freie Zeit für andere Projekte, für andere Sachen. Und es gibt ja auch noch andere Fußballthemen.
Wollte ich gerade sagen, du bist jetzt auch besser im Kochen geworden wahrscheinlich. Kannst jetzt.
Das nicht, ja, unbedingt. Ja,
okay. Kannst Plätzchen ja backen.
Ja, okay. Das habe ich schon gemacht. Glühwein trinken kann ich ganz gut.
Ja, so gut am Glühweinglas. Ja. Lange Einführung auf jeden Fall, die ehrlicherweise auch, und die kann ich direkt weiterführen, ja dann auch mich so ein bisschen betroffen hat mit Bundesliga und dem Rocket Beans Format. Und allem, was ich im Fußball mache, ja auch immer damit zu tun hat, dass ich schon gerne so in diese sportkompetentere Richtung Content machen wollte, aber es immer aus der reinen Emotionalität gemacht habe. Und bei Bundesliga man halt auch einen krassen Konflikt einfach gemerkt hat, dass aus, du kannst halt nicht Gruppenspiel analysieren und gleichzeitig die ganze Zeit dir auffallen, was für ein Kack das Ganze ist. Ich möchte aber auf jeden Fall heute irgendwann im Rahmen des Ganzen, weil wir haben natürlich wieder unsere Rubriken, nochmal mit dir nochmal in 1-2 Punkten drüber sprechen, weil ich 2 Gedanken dazu habe, die ich mit euch teilen möchte. Vorher müssen wir aber natürlich noch einmal etwas machen, was ich für jede Folge gehört. Peter, bist du bereit? Wir bedanken
absolut.
Wir bedanken uns bei unserem Partner, der auch
ach, diese Woche wieder bei uns. Ach, leck mich, ich hab gedacht,
du machst was anderes. Nee. Danke an unseren Partner.
EA Sports. It's in the game. Fand ich deutlich
wie das Original. Mal,
wie das Original. Das Original ist hat ja Urlaub heute, kann er nicht. Pillow, wir wissen, wir haben herausgefunden, Pillow ist hauptberuflich der Sprecher dieses Jingles gewesen. Es gibt keinen, der es besser kann. Aber wir haben noch eine zweite Sache und ich glaube, warst du schon mal Gast bei uns?
Ich? Oder? Nein. Ja? Nee. Nein.
Dann hast du jetzt einen Fragebogen, den du beantworten musst.
Oh, ich bin gespannt.
Schönen guten Tag, wir haben 3 Fragen, die machen wir mit jedem Gast ab. Früher waren es mal mehr, von daher mach dir gar keinen Stress. Mhm. Um dich ein bisschen einzuführen. Was ist denn für dich der größte Moment der Fußballgeschichte? Also dein ganz persönlicher Geschmack, dein ganz persönliches Erlebnis, kann alles sein.
Es gibt zwei und ich überlege gerade, welcher der größere war. Also irgendwann als Kind, wenn man mal mit Fußballgucken angefangen hat, und bei mir war das dann auch der internationale Fußball vor allem, also die WM 98 hat mich dann so richtig gecatcht. Ab da war ich dann drin im Game. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ein großer Wunsch von mir ist es, dass Deutschland irgendwann mal zu meiner Lebzeit in meinem Leben Weltmeister wird. Und es hat ja gar nicht so lange gedauert. Und 2014, dann der Weltmeistertitel, das Finale, das war schon ein sehr emotionaler Moment für mich. Vor allem, weil er dann auch noch beruflich in einem sehr interessanten Kontext passiert ist. Das war schon der größte Moment für mich, ja.
Beruflicher Kontext?
Ich war noch beim Radio, bei Radio Hamburg, und war noch ganz frisch in meiner Moderationskarriere und durfte die ersten Sendungen so im Hauptprogramm machen. Und dann hatte offensichtlich keiner Bock, das WM-Finale, 7 Stunden Sendung zum WM-Finale oder parallel dazu zu machen. Und dann hieß es, hier Christoph, du kennst dich doch aus mit Fußball, willst du nicht dazu was machen? Und dann stand ich halt einfach 7 Stunden lang im Radiostudio und habe dieses WM-Finale, die Zeit davor, die Zeit danach, on air verbracht. Das war irgendwie... Das war eine Feuertaufe und eine emotional sehr aufreibende Nacht.
Ja, krass. Als du deinen Kumpels gesagt hast, nee, ich kann das Spiel nicht mitgucken, weil ich bin da im Radiostudio, war das was Besonderes oder war das schon davor auch öfter so?
Ich habe jedes Deutschlandspiel bei der WM 2014 im Studio verbracht, da auf dem Zweitkanal von Radio Hamburg, wo die Spiele so per Audiokommentar übertragen wurden und ich dann so da durchmoderiert habe. Deswegen war es für das Turnier ganz normal. Aber es war natürlich auch irgendwo, es war krass, eine krasse Erfahrung, aber natürlich hätte ich auch gerne mit allen anderen zusammen gefeiert. So, ich stand dann da halt mit unserem Fußballexperten allein im Radiostudio und das war so, yay, wir sind Weltmeister, so. Aber so richtig gefeiert wurde nicht, nee.
Spannend. Wir machen direkt den Cut zur zweiten Frage. Was ist denn dein größter Erfolg als Fußballer? Also als jemand, der selber gegen den Ball tritt. Gibt's da was?
Gar nicht. Ich habe Zeit meines Lebens Fußball gespielt, aber nie mit Anspruch, weil in meiner Jugend, wo alle anderen mit Anspruch Fußball gespielt haben, habe ich noch Musik gemacht irgendwie und ich bin danach erst so beruflich in die sportliche Richtung gegangen.
Aber da wird doch irgendwas gewesen sein, wie erst in der Kabine, weil es gratis Getränke gab oder so.
Es gab eine Sache, an die ich mich erinnere, es gab auch hier Radio Hamburg wieder ein Thema, die haben mal bei so einem Hallenturnier mitgemacht in Hamburg. Und da habe ich mit Stefan Schnorr zusammengespielt in einer Mannschaft. Und mein Highlight ist eigentlich ein Lowlight, weil es gab die legendäre Situation, wo Stefan Schnorr sich auf der Außenbahn durchsetzt, den Ball perfekt nach innen spielt. Ich stehe in der Mitte alleine vorm Torwart, keine 5 Meter, und schaffe es wirklich aus dieser kurzen Distanz den Ball weit übers Tor zu kloppen. Und ich war ab dem Moment so das Gelächter der Halle. Das werde ich zumindest nie vergessen.
Konntest du es wieder gut machen durch ein... Verwandeltes
nee,
Tor?
Eben nicht. Ich Ich durfte dann auch nicht mehr so viel spielen. Stefan Schnorr hat genug von mir gesehen.
Und aus Rache wird dann ab jetzt über Fußball geredet in deinem Leben.
Ja, das kann ich besser als spielen. Ja.
Apropos, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich bin ja jemand, der sehr viel Wert auf Taktiken, auf Analyse und so weiter setzt. Und ich glaube trotzdem, am Ende bleibt das Wichtigste der Kopf. In jeder Fußballerkarriere und in jedem Spiel ist, glaube ich, der Kopf das Wichtigste auf dem Platz. Wie auch immer man das auslegen möchte.
Mhm. Ja. Horst Rubisch hatte auf jeden Fall auch einen Kopf, der war wichtig auf dem Platz.
Ja, den könnte man auch nehmen. Ja.
Oder Miro Klose. Ey, das ist übrigens ganz interessant. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe ab und zu ein bisschen was geguckt und aber ehrlicherweise auch erst, ja, guck mal, wir nehmen jetzt am Montag auf, ich habe mir gestern Frankreich-Polen angeguckt. Mhm. Auch aus privaten Gründen. Hab mitgekriegt, dass Giroud Rekordtorschütze geworden ist der französischen Nationalmannschaft. Und habe mir in diesem Zusammenhang eine Frage gestellt. Es purzeln ja relativ oft Rekorde so. In den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 5 bis 10 Jahren. Liegt das daran, dass wir gerade einfach die geilste Fußballgeneration aller Zeiten so vor uns haben? Werden die alle einfach geiler? So, weißt du, weil, wenn ich mir, also Mbappé ist 23 und hat schon irgendwie, oder wie alt ist er? Ich glaube, ja, der ist wirklich so jung, ne? Oder 25, auf jeden Fall, er bricht schon auch irgendwelche Rekorde von Zidane, ja, und hat einfach noch 10 Jahre aber zu spielen und so.
Ich glaube, es ist tatsächlich relativ entromantisiert und langweilig, weil so wie in allen anderen Sportarten, die Ausbildungsmethoden werden halt viel, viel krasser, schon im Jugendbereich. Die Spieler sind mit 16, 17 schon so viel weiter, als sie es früher waren und sind dementsprechend schon viel früher in der Lage, auch bei den Männern, also bei den Erwachsenen, bei der ersten Mannschaft mitspielen zu können. Also wenn ich mir überlege, keine Ahnung, wie athletisch und physisch ausgebildet waren Spieler früher. Wenn man sich mal alte Spieler anguckt, das haben wir jetzt in letzter Zeit tatsächlich ein paar Mal gemacht, für gewisse Formate, einfach mal auch, was habe ich mir angeguckt? Ja, dieses Jahrhundertspiel, das sogenannte Deutschland-Italien, was das auch noch für eine Art von Fußball war. Das war halt im Vergleich zu heute Standfußball. Also die Spieler werden immer athletischer, immer besser ausgebildet und können deswegen auch länger spielen. Wenn du dir anguckst, wie ein guter Wein im Alter immer besser werden, wie Lewandowski, wie ein Benzema, wie lange Messi und Ronaldo auf absolutem Topniveau spielen können. Das gab es früher auch so in dem Maße nicht. Also die Karrieren werden immer länger, vorne und hinten. Und ich glaube, dass du dann die Möglichkeit hast und mehr Möglichkeiten hast, Rekorde zu brechen.
Aber ja, ich habe es, der macht du mal, Entschuldigung.
Ja, und natürlich auch, du ziehst viel mehr junge Talente an. Also auch global gesehen, du findest viel mehr junge Spieler, also potenzielle Talente, kannst die dann besser ausbilden durch eben besseres Training und auch mehr junge Typen wollen Fußball spielen, weil man eben so viel mehr Vorbilder hat und eben auch vorgelebt bekommt, was du dir damit aufbauen kannst, ja.
Es gibt so viele in der Breite, so viele Talente und so viele auch große Namen. Ey, Giroud hat gestern Torrekord gebrochen. Loris hat gestern Länderspielanzahlrekord gebrochen. Das ist alles so Leute, mit denen ich das nicht in Verbindung gebracht hätte. Das ist also in der Breite schon sehr, sehr interessant zu beobachten, was da passiert. Was natürlich auch die gesamte Beobachtung dieses ganzen Sportkomplexes halt auch ausmacht, weil es immer mehr und immer bunter und immer wilder wird. Und heute haben wir eigentlich ein Potpourri der guten Laune in Themen. Ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Wir werden auch ein bisschen über die WM reden. Das habt ihr in den letzten Malen auch immer so ein kleines bisschen gemacht. Wir haben ja nach wie vor so ein bisschen den Tenor dazu. Wir reden halt einfach über die Nachrichten, die uns auffallen. Ob da dann auch mal ein Ergebnis dabei ist, ob irgendjemand was geguckt hat oder auch nicht. Das ist dann an dem Punkt erstmal zweitrangig. Ich möchte mit euch aber mal eine These aufstellen. Jetzt ist Deutschland ja rausgeflogen. Deswegen haben wir auch noch einen Typ der Woche, über den wir gleich reden. Aber im Vorfeld, glaubt ihr, dass aller Boykott, alle Diskussionen, alles, was mit dieser WM zu tun hat, im Viertelfinale egal ist, weil dann die tollen Spiele sind? Peter schüttelt den Kopf.
Ich überlege gerade, also für mich ist das jetzt schon in den letzten Tagen gefühlt weniger geworden. So plötzlich redet man doch irgendwie über Fußball und plötzlich hat doch jeder gefühlt das Deutschlandspiel geguckt, obwohl ja, so viele ja den Boykott gewählt haben und ja, die Einschaltquoten sind auch im Buchs, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo du bist. Also zum Beispiel in den USA war diese WM ja ein Riesenhype und da war eine Kritik gefühlt überhaupt kein Thema. Mhm. Jetzt sind die raus, jetzt wird auch das abnehmen. Ich glaube einfach, dass die WM generell eine sein wird, die nicht wirklich in Erinnerung bleibt, außer vielleicht für die Nation, die am Ende den Pokal gewinnt. Aber ja, die Kritik und all das drumherum wird wahrscheinlich immer weniger, weil sich aber auch dann immer weniger Nationen allgemein dafür interessieren und gerade in Deutschland die Aufmerksamkeit dann in eine andere Richtung geht.
Ich kann mir vorstellen, dass Argentinien, Niederlande, England, Frankreich, dass das dann einfach Fußballspiele sind, die man doch guckt. Weil es einfach dann jetzt fängt es dann halt zu knallen. Aber und jetzt sind da tanzende Holländer, die freuen sich, Messi will Weltmeister werden. Auf einmal hast du eine Geschichte, die alles andere überdeckt.
Das schon, aber ich glaube, dass jemand, der von Anfang an nicht so richtig Bock auf diese WM hatte, jetzt auch nicht dafür wieder reinkommt. Weil es war ja eigentlich klar, dass diese Teams am Ende dabei sind. Wenn jetzt klar, richtige Fußballfans, die haben wahrscheinlich sowieso mit sich gerungen, ob sie das Ganze boykottieren oder nicht. Aber ich weiß nicht, ob jemand, der so casual Fußballgucker ist, jetzt dafür bei dieser WM dann wieder zurückkommt. Das glaube ich eher nicht.
Meinst du nicht? Wie ist denn das?
Also ich ja, aber.
Wollte ich gerade sagen, wie ist das bei dir? Also guck mal, weil ich habe ja auch, ich kann nicht auch sagen, das habe ich auch schon hier mal gesagt und so und auch öffentlich. Ich war damals bei Bundesliga auch Plädoyist für ein WM-Studio, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, da musst du auch drüber reden. Hab dann aber auch in dem Beginn des Turniers, ich habe mir jede verdammte Doku angeguckt, wie jeder andere auch, der irgendwie damit einigermaßen beruflich zu tun hat, und gemerkt, nee, Alter, das geht einfach nicht. Das kann, und dann, wie gesagt, die bewagte Pressekonferenz, ein Aufschlag hier, eine Sache da, eine oder andere Sache da. Das war alles so vollkommen irrelevant. Und es ist auch bis heute noch nicht so. Ich habe von der Vorrunde habe ich, glaube ich, live 25 Minuten geguckt. Komplett. Und ich war sonst der live 95% von einem geguckt hat. Aber ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich an dem Wochenende jetzt gedacht habe, okay, der Punkt ist ja gesetzt. Wir wissen, was alles schlecht daran ist. Und trotzdem gewinnt dann am Ende das Turnier wieder, weil es hinten raus dann ja, wir wissen ja, was die Probleme sind. Aber hey Leute, jetzt ist England-Frankreich Viertelfinale.
Das ist ja genau der Zwiespalt, den wir auch hatten, weil es ist letztendlich ganz nüchtern betrachtet, es ist sportlich relevanter Fußball. Es ist sportgeschichtlich relevanter Fußball, der da gespielt wird, weil am Ende ist es immer noch eine Weltmeisterschaft. Irgendwer wird Weltmeister, und vor allem dann, wenn du beruflich Fußballspiele und Fußballspieler analysierst, musst du auch in gewisser Form wissen, was da passiert ist. Also wenn jetzt ein Cody Gakpo der Shootingstar der WM wird, dann sollte ich schon wissen, wie er performt hat. Dann sollte ich vielleicht schon was gesehen haben, um darüber dann auch wirklich inhaltlich gut sprechen zu können. Wie das dann bei Leuten aussieht, die das nicht beruflich machen müssen, weiß ich nicht. Für mich kann ich nur sagen, natürlich werde ich dann wahrscheinlich die Halbfinals und das Finale gucken. Aber eher mit so einem sportgeschichtlichen Blick als jetzt, oh, ich habe mega Bock jetzt da drauf, diese Spiele zu gucken.
Habt ihr die Deutschlandspiele geguckt? Also habt ihr das Ausscheiden live miterlebt?
Ja, die drei Spiele habe ich, das waren so die einzigen, die ich wirklich auch bewusst geguckt habe. Viel lief so nebenbei, weißt du, machst du an, aber machst irgendwas anderes nebenbei. Aber die Deutschlandspiele habe ich bewusst geguckt, ja.
Peter nicht, du hast nicht mitgekriegt, wie Deutschland rausgeflogen ist.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, eine Halbzeit habe ich irgendwann mal live gesehen. Das lag aber auch wirklich an verschiedenen Gründen. Also ich kann mich jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, dass ich hier bewusst boykottiert habe. Das wäre jetzt auch gelogen. Ich habe sie aber auch nicht bewusst jetzt gesucht, das zu verfolgen. Aber ich würde eben auch sagen, was Christoph gerade schon meinte, für uns mit der deutschen Brille, deutsche Perspektive ist eben auch, ich zähle genauso noch als Fan von dem WM-Erfolg in 2014. Und für uns wurde es deswegen jetzt leicht gemacht, weil man wusste, da ist wahrscheinlich nicht so viel zu erwarten von der deutschen Mannschaft. So eine USA dann eben zum Beispiel, das wir eben schon angesprochen haben, für die war das diesmal ein bisschen aufregender. Zum ersten Mal dabei, wie wir es eben auch schon hatten, ich war es auch noch zuletzt da, und du siehst wirklich überall Werbung für die, weil dir eben, für die das was Besonderes war, da mitzuspielen. Und das auch passt, dass da am Ende des Jahres zum Beispiel die sportlichen Höhepunkte sind. Im Sommer passiert da gar nicht so viel. Von daher bin ich auch mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Aber klar, auf dem Papier finde ich auch, dass man dann denkt, England-Frankreich sieht total interessant aus, und dass da auf jeden Fall mehr Leute zuschauen.
Ich glaube für mich ganz persönlich auch, dass ich schon klar den Standpunkt habe und ich jetzt genau in diesem ambivalenten Verhältnis stecke, ob ich Viertelfinale England-Frankreich gucke, ob sich das richtig oder falsch anfühlt, und ich schon so mein Bauchgefühl sagt, ab da wird es dann irgendwie jeden erwischen.
Aber da habe ich eine ziemlich auch hier wieder entromantisierte Meinung, weil ich finde das wichtig, dass dann, wie ihr bei Bundesliga oder bei uns bei Calcio Berlin, dass man dann als Gruppe, als Kollektiv mit einer gewissen Reichweite sagt, nee, das ist too much, das werden wir nicht weiter verfolgen, ja, das werden wir nicht begleiten, das werden wir nicht thematisieren. Ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob eine Privatperson für sich sagt, ich boykottiere das jetzt. Das ist, soll jeder machen, wenn er möchte, und jeder, der es macht, ist einer, ich glaube, für den richtigen, mit dem richtigen Ziel sozusagen vor Augen. Ich glaube einfach nicht, dass es wahnsinnig viel bringt, als Privatperson zu sagen, nee, ich gucke jetzt einfach aus Protest nicht. Bei mir ist es wirklich dann eine Interessenfrage. Wenn ich nicht drüber sprechen muss, hat sich das Interesse auch irgendwo dann erledigt. Aber ich glaube, man muss sich jetzt nicht zwingen, aus Prinzip dieses Spiel England-Frankreich beispielsweise nicht zu gucken. Wenn man da Lust drauf hat, das zu gucken, why not? So, weil es ist ich weiß nicht, wie viel du auslösen kannst als Privatperson, als eine Person, das nicht zu gucken. Klar, wenn es ganz viele machen, ist es wieder warum was anderes, aber es gucken halt auch noch genug, dass es die FIFA nicht interessiert.
Ja, und selbst wenn 100% in Deutschland nicht zugucken würden, wären die asiatisch-afrikanischen, südamerikanischen Märkte ausreichend, um trotzdem die nächsten 5 WMs irgendwo hinzuschicken, wo man sie hinschicken möchte.
Die Werbepartner, ja. Es ist alles eingetütet, das Geld ist überwiesen, die ganzen Marketing-Deals. Die FIFA interessiert nicht, ob jetzt ein paar Prozent weniger dazu gucken, weil bei der nächsten WM wird es wieder anders sein, weil sie nicht in Katar stattfindet.
Ich glaube ja auch, und das ist der Effekt, den wir, glaube ich, alle haben. Den hast du, Christoph, den hast du, Peter, den habt ihr da draußen bestimmt auch. Man redet drüber, man macht sich drüber Gedanken und damit kriegt das ganze Turnier dann bei jedem persönlich, egal welchen, ich glaube, es ist scheißegal, ob du es guckst oder nicht. Es ist wichtig, wie du einfach moralisch den Grundwerten, über die hier diskutiert wird, gegenüberstehst. Und ich glaube, das ist der tatsächliche Punkt. Dass du dadurch anfängst, dir über Menschenrechte Gedanken zu machen, die du dir vielleicht vorher nicht gemacht hast. Und ob du dann jetzt das Spiel Frankreich an der guckst oder nicht, ist irrelevant. Genauso wie es wahrscheinlich relevant wird, dann wieder die handelsüblichen Sportdiskussionen daran zu fangen, wenn dann der Alltag wieder zurückkommt und wir wieder über die Bundesliga reden und um das, was drumherum passiert. Und diese WM hat an bestimmten Punkten auch noch Themen mitgebracht, über die wir sprechen müssen, wie zum Beispiel über unseren Typ der Woche, den wir sinnbildlich gewählt haben für das Ausscheiden der Nationalmannschaft. Hansi Flick ist Typ der Woche, weil wir ehrlicherweise nicht genau wissen, wie lange er noch da ist. Habt ihr eine Meinung? Seid ihr Team Hamann, muss er weg? Muss das Zinedine Zidane jetzt den Trainerposten übernehmen? gib mir mal ein Gefühl. Ich mach mir ein Getränk auch so lange.
Ich bin selten Team Hamann und mit selten meine ich so gut wie nie, weil der Typ einfach grundsätzlich scheinbar in nichts die gleiche Meinung vertritt wie ich.
Er hat auch im Saisonbeginn gesagt, Borussia Dortmund wird deutscher Meister, garantiert.
Ja, gut. Irgendwas muss er sagen, um in den Schlagzeilen zu bleiben. Mhm. Soll er machen. Ich bin da aber, also hier ist er ja nicht mal komplett gegen den Konsens, was er ja häufiger mal ist. Sondern hier habe ich schon das Gefühl, dass der Konsens sagt, oder die breite Masse sagt, oh, wir müssen Hansi Flick hinterfragen. Also hinterfragen ist eine Sache, aber Hansi Flick muss ausgetauscht werden. Und ich habe da eine ganz andere Meinung, weil in meinen Augen wäre es so, als würdest du auf einem offenen Beinbruch ein Pflaster kleben, wenn du den Trainer austauscht. Weil man muss sich ja mal das Ausscheiden angucken, wie das zustande gekommen ist. Und wie die Mannschaft gespielt hat und wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ja, Hansi Flick hat Fehler gemacht, gar keine Frage. Da kann man über die Personalauswahl sprechen, über die Aufstellung, über die Formation, Dreierkette, Viererkette, da kann man drüber sprechen, ob man Gündogan rausnehmen muss oder andere kritische Auswechslung, warum Füllkrug nicht von Anfang an spielt im letzten Spiel. Wie auch immer, letztendlich unterm Strich, finde ich, hat man eine Mannschaft gesehen, die eigentlich in Summe zwei gute Spiele gemacht hat. Eins der besten Spiele gegen Spanien in den letzten 10, 15 Jahren. Man hat eine richtig starke Halbzeit gegen Japan gesehen, wo man viel höher hätte führen müssen. Und man hat ein chaotisches Spiel gegen Costa Rica erlebt, wo man aber in Rückstand geraten ist und sich zurückgekämpft hat und ich nie das Gefühl hatte, wie ich es zum Beispiel 2018 eigentlich in jedem Spiel hatte, dass diese Mannschaft einfach leer ist, dass sie müde ist, dass die bocklos ist. Und das hatte ich hier überhaupt nicht das Gefühl. Und gleichzeitig sehe ich eine Mannschaft, die sich unglaublich viele Chancen herausspielen konnte und halt hinten auch vor allem durch individuelle Fehler Tore kassiert hat. Und da kann der Trainer nun wirklich wenig für. Er hat seine Fehler gemacht und trotzdem, glaube ich, sitzen die Probleme ganz woanders. Die Probleme sitzen in der Jugendarbeit, die Probleme sitzen in der Wahrnehmung dieser ganzen Mannschaft, dieses ganzen DFB. Die Probleme sind vor allem voran ein Oliver Bierhoff. Und die Probleme sind, dass du keine Stürmer hast und keine Außenverteidiger hast. Und ich finde nicht, dass man Hansi Flick austauschen sollte und Gegenfrage, wenn ja, für wen denn? Mit wem denn? Thomas Tuchel, der macht das doch nicht.
Nee, Tuchel macht's, wird's auch nicht, weil ich meine, Watzke als, was ist er da, Vize im DFB, die sind ja nicht die besten, die sind ja nicht besten auseinandergegangen. Ich glaube, da wird's problematisch. Klopp hat bis 2026 unterschrieben und wenn er die Saison nicht total verhaut, wird er da auch noch ein bisschen länger bleiben.
Klopp kriegt ein Aneurysma, wenn der ein halbes Jahr nichts zu tun hat, weil keine Länderspiele sind.
Ja, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Ich bin auch dabei, es gibt keinen. Und ich finde auch, Hansi Flick ist ein guter Trainer. Ich glaube aber, ich verstehe aber auch trotzdem, jeden, der sagt, okay, verwechselt, falsche Wechsel. Ich glaube persönlich nicht, dass Niklas Füllkrug von Anfang an die richtige Option gewesen wäre, um ehrlich zu sein. Da finde ich auch so Argumentation und für, lass doch mal den 45 Minuten lang die Abverteidigung in der Mühle laufen. Dann ist das auf Füllkrug-Niveau und dann netzt er auch. So, das aber ist, glaube ich, greifender.
Was ich so albern finde irgendwo, ist jetzt, dass jetzt über gewisse Personalentscheidungen so hergezogen wird. Ich weiß noch ganz genau, wie wir vor der WM bei Calcio Berlin zusammengesessen haben, auch in Videos, und überlegt haben, wie würden wir aufstellen? Wen würden wir nominieren? Gerade in der Verteidigung. Und da hat man schon gemerkt, dass es einfach auch ein Qualitätsproblem ist, weil da waren wir alle so, okay, Raum in der Viererkette, boah, schwierig, aber wen denn sonst? Günther? Genauso Rechtsverteidiger, wen stellen wir denn da auf? Süle? Ja, wahrscheinlich dann Süle. Und nach einem Spieltag waren alle irgendwie schlauer und oh, Süle nicht wie als Rechtsverteidiger oder so.
Ich finde ja, Mitchell Weiser hat im Kader gefehlt, meine Meinung.
Ja, aber auch genau sowas, Mitchell Weiser, also bei aller Liebe und bei allem Respekt vor der Saison, die Mitchell Weiser spielt.
Ja, ja, ja.
Das ist ja jetzt auch nichts, wenn du gesagt hast, okay, Mitchell Weiser muss das spielen. Das ist ja nichts, wo du sagst, ja, jetzt ist eine geile Viererkette. So, jetzt haben wir die Qualität, um.
Komm mal ran, Mbappé, zeig mal, was du kannst.
Ja, genau. Also, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, Hansi Flick hat nur Fehler gemacht. Ja, ey, er hat Dinge ausprobiert, es sind Dinge in die Hose gegangen. Die Qualität ist einfach tatsächlich in der Defensive nicht so da. Ich finde nicht, dass du dich jetzt hinstellen kannst und sagen kannst, Hansi Flick hat alles falsch gemacht. Weil, wie wär's denn richtig gewesen?
Ey, weißt du, was ich glaube? Das ist das Lustige an so, keiner guckt sich die WM an, weil alle sie boykottieren. Alle haben danach aber eine Meinung darüber, was der Trainer nicht richtig gemacht hat. Und die Diskussion von 82 Millionen Bundestrainern darüber, welcher denn der richtige Bundestrainer ist, die gehört ja auch zu so einem guten Länderspiel.
Natürlich.
Kosmos dazu. Und ich glaube auch, es wird sehr spannend, wenn die sich jetzt diese Woche noch zusammensetzen wollen und ein offensichtlich sehr ambitionierter DFB-Präsident Neuendorf da irgendwas machen will. Watzke im Hintergrund ja eh, glaube ich, eigentlich gerne selber Präsident wäre. Und auch in beiden großen DFB- und DFL-Verbänden eine große entscheidende Rolle spielt, also quasi der Go-To-Guy ist, schließt das ja eh schon viel aus und ein, was da passiert. Und dass über Oliver Bierhoff nach 15, 16 Jahren mal gesprochen wird. Also ich weiß, guck mal, du schüttelst so ein bisschen den Kopf, aber Peter, könnt ihr sagen, was Oliver Bierhoff genau macht?
Ich wollte gerade fragen, der hat sich auch seine Stelle irgendwann selbst ausgedacht, oder? Der war doch immer schon, also ich denken kann immer, wie heißt es, Teammanager?
Aber was macht, sowas? Ich weiß nicht, was macht er da genau?
Er ist ja so Botschafter, gute Laune Onkel und er hält das Spirit aus erfolgreichen Zeiten am Leben.
Ja.
Manchmal mehr,
aber
manchmal
dann macht
weniger.
Er einen schlechten Job.
Ja,
dann
aktuell
macht er
macht
einen
das
ganz
nicht so
schlechten
gut,
ja.
Job. Oh, die Mannschaft war auf jeden Fall jahrelang sehr guter Claim, hat ganz gut funktioniert, aber nach 10 Jahren muss halt die Marketingabteilung wieder angehen.
Also das, was er macht, ist ja generell all das überwachen, wo sich Dinge hin entwickeln und wie Dinge entwickelt werden. Und da sieht man eine Entwicklungskurve in die völlig falsche Richtung, in meinen Augen, seit 2014. Und dass der sich dann nach so einem Turnier hinstellt und sagt, ich weiß nicht, es war ein super Zitat, aber ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, ich mache mir keine Sorgen um mich oder irgendwie sowas. Ja, ist ja cool, dass du das nicht machst. Naja, und wofür
und Rücktritt
er wirklich,
schließt er aus. Rücktritt schließt er aus.
Ja, ja, natürlich. Würde ich an seiner Stelle aber auch so sehen. Es müsste da mal jemand wirklich, weil ich bin der Meinung, was halt wirklich helfen würde, nach zwei Vorrunden, nach zweimal in der Vorrunde ausscheiden, ist halt wirklich irgendwo auch eine Art von Reform. Und zwar eine tiefer greifende Reform. Es kann nicht sein, dass in Frankreich die mit der U21 spielen könnte, weil die genug Qualität hat, um bei so einer WM die Vorrunde zu überstehen. Und Deutschland sich jetzt zweimal so blamiert hat. Das hat da dann irgendwo auch tiefer gehende Gründe. Und so eine Abkapselung dieser Mannschaft von den Fans ist ja auch auf seinem Mist irgendwo gewachsen. Und gleichzeitig dann wirklich ganz konkret ist er ja auch für die Auswahl der Standorte, wo man sich aufhält, verantwortlich. Und da gab es jetzt auch zweimal in Folge wirklich immense Kritik, dass man wirklich die Mannschaft irgendwo in irgendein Kabuff weit ab von allem verbarrikadiert hat und so gar nicht nahbar war und so in seinem eigenen Süppchen da gekocht hat. Also es gibt wenig, was für Bierhoff spricht seit einigen Jahren.
Ich bist du gerade beim Trainingslager oder während der WM-Schlussphase?
Während der WM dann.
Ich überlege, wer könnte es denn machen? Bruno Labbadia ist jetzt vom Markt.
Ich habe mich vor Jahren mal für Matthias Sammer eingesetzt.
Aber der hat ja einen besseren Job jetzt.
Ja, besser.
Guck mal, da geht's nämlich aber los und das finde ich total interessant. Sowohl die Diskussion über Hansi Flick, schöne Grüße an unseren Typen der Woche nochmal, der eigentlich relativ alternativlos mal nicht darüber nachdenken sollte, warum der weg soll, sondern eher, wie man das baut, damit es für ihn richtig funktioniert. Genauso auf der anderen Position fehlt es so ein bisschen an Kompetenz in allen Bereichen, habe ich das Gefühl. Es fehlt so eine Qualität an Persönlichkeiten, die dir das Gefühl geben, dass sie so ein Schiff in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass diese glorreiche deutsche Nationalmannschaft mal wieder in glorreiche Zeiten fährt. Denn es ist ganz interessant, ich habe so eine kleine Statistik gelesen, dass man, glaube ich, jetzt mit dem zweiten Aus in 3 Turnieren, glaube ich, so oft ausgeschieden ist wie vorher in 30 Turnieren zusammen in der Vorrunde. Mhm.
Macht das Ganze auch nicht attraktiver, ne? Also jeder talentierte Coach denkt jetzt nicht gerade, das übernehme ich jetzt mal. Außer du hast wirklich so diesen Heroismus in dir und denkst dir, das ist meine Chance, das Schiff zu retten.
Ja, ich glaube, das wird auch auf ewig so ein bisschen das Problem bleiben. Und dann kommen wir aber zum nächsten Thema. Und das ist, gerade wenn du so als Experte dich ja auch tagtäglich mit Fußball beschäftigst und mit allen Strukturen. Und du machst es natürlich sehr gerne mit der Taktik, aber du kriegst ja auch genauso viel von dem Geplänkel im Hintergrund, von den Rochaden, von den Machtverhältnissen mit. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man das alles. Wir haben halt auch noch einen Moment der Woche, den wir mit in den Raum werfen wollten. Und ich würde sagen, Peter, schmeiß ihn mal rein, denn dann können wir nämlich mal gucken, dass das ja also eigentlich fast da irgendwo mit dranhängen kann an dem Gesamtproblem, das wir hier haben.
Absolut, also es sieht gar nicht gut aus in gesamtdeutschen Fußballwelt und im Organisatorischen. Und zwar geht es jetzt um die DFL und die aktuelle DFL-Chefin Hopfen steht vor der Auflösung ihres Vertrags. Der Aufsichtsrat und das Präsidium sind einfach mit ihrer Arbeit nicht zufrieden. Sie ist noch nicht lange im Amt. Ihr Vorgänger war, glaube ich, 7 Jahre im Amt, noch deutlich länger.
17.
2017, genau, ab 2005. Und da ist jetzt die Frage, was da passiert. Also ihr wird einfach vorgeworfen, dass sie, einfach mit dem der Qualität ihrer Arbeit unzufrieden. Und sie ist genau erst seit Januar diesen Jahres am Machen.
Ich fand so Sätze schön wie, sie hat noch keinen Stempel aufgedrückt, sie hat noch keine Haltung zu 50+1 oder zur Vermarktung der Bundesliga richtig verlauten lassen. Finde ich hart, nach einem Jahr.
Ich glaube auch ehrlicherweise, dass das so ein vorgeschobenes Argument ist, dass da scheint ja auch ziemlich schlechte Stimmung zu herrschen, generell bei der DFL und
aber woher ist ja kein Wunder. Ich meine, du hast ein Produkt. Du bist ja Fußballfan, Christoph, ne?
Ja.
Guck mal, ich erzähle dir eine Anekdote aus meinem Leben. Letztes Jahr hatte ich mit der Bundesliga nicht viel zu tun, weil ich in den Existenzkampf der zweiten Liga eingestiegen bin. Nur der SVW. Als es dann wieder zurück in die Bundesliga ging, habe ich das erste Mal, ich habe ein Jahr die Bundesliga von außen betrachtet und habe gemerkt, oh Gott, ist das ein unattraktives Produkt. Ja. Das macht es nicht besser.
Nee, du hast ja einfach nichts, was dich gerade reizt. Und es ist ja bezeichnend, dass die letzten Jahre das Spannendste an der Bundesliga der Abstiegskampf war. Und wenn dann halt Vereine wie Schalke, Bremen und der HSV dann noch fehlen und durch andere Mannschaften ersetzt werden, die halt eben nicht diese Reichweite, diese Tragweite auch irgendwo mitbringen, dann kriegst du ein Problem, weil du ja auch den Kampf an der Spitze nicht hast seit 10 Jahren. So, und es gibt ja wirklich wenig Argumente gerade für die Bundesliga. Es sind mehr geworden mit Schalke und Bremen jetzt wieder zurück. Aber also was spricht denn gerade für die Bundesliga? Da kann Donata Hopfen, muss man ehrlicherweise sagen, auch relativ wenig für. So. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass das eher so ein paar vorgeschobene Argumente sind, dass die einfach scheinbar unbeliebt zu sein scheint. Und also das ist jetzt wirklich mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn ich mir das Gremium angucke, was nur aus Männern besteht, wo einige jetzt auch neu mit dabei sind, dass da vielleicht auch eine gewisse Dynamik herrscht mit, ja, nee, lass mal da jemand anders hinstellen. So, das gefällt uns nicht so gut. Und vor allem, wenn die dann auch in vielen Sachen nicht übereinstimmen, Und ich kann mir vorstellen, dass ein Hans-Joachim Watzke mit einer Donata Hopfen nicht in vielen Dingen übereinstimmt. Das ist natürlich alles, was von außen sehr schwierig zu beurteilen ist. Deswegen bin ich auch lieber beim Thema Taktiken und Sportliches dabei, weil das kannst du, das siehst du und das kannst du anfassen. Und sowas ist dann immer so ein bisschen Stochern im Nebligen. Aber ja, ich glaube eher, dass so ein bisschen vorgeschoben ist, dass die loswerden wollen, jetzt so ein paar Gründe vorschieben.
Ja, klingt ehrlicherweise 150%ig so. Das sehe ich ganz genauso. Da gibt's ja auch genug Sprüche, die man mal hier und da gehört hat, rund um die Person Donata Hopfen aus dem Umfeld, die kein schönes Bild von dem männerdominierten Fußballbusiness gemacht haben.
Das auch nicht, aber sie hat sich auch, glaube ich, nicht wirklich einen Gefallen getan, damit irgendwie direkt mal zu Beginn zu versuchen, die Bundesliga zu amerikanisieren mit gewissen Änderungsvorschlägen. Ich glaube, das kommt bei vielen alteingesessenen Alpha-Tierchen auch nicht so gut an.
Oder Saudi-Arabisieren, wo der
das kommt auch noch dazu, ja.
Trotzdem kann es sein, dass wir das Pokalfinale doch irgendwann mit einem anderen Land spielen. Hast du denn, und das ist ja so ein bisschen auch Krux des Ganzen, DFB, da sind wir bei schlechten Leistungen der Nationalmannschaft, einem offensichtlich sehr schlechten Ausbildungssystem, das dazu führt, dass man nicht richtig, dass man ein bisschen abgehängt wird von den Konkurrenznationen, worauf schon Robin Dutt vor 10 Jahren hingewiesen hat, wie ich vor kurzem wieder in einem Interview.
Ja, das unterstreicht er jetzt aber selber auch nochmal, ne?
Ja, genau. Ja. Dass sie alle quasi schon vorher gesehen haben. Klingt ein bisschen so wie alles, was so 2002 so um den Zeitraum passiert ist. Da war auch alles. War alles Kacke.
Und dann haben da war ja auch viel Kacke. Das muss man ja schon mal sagen. Also
und jetzt auch.
Gerade 2004 und 2002 war ja auch irgendwie sehr fluky und irgendwie. Deswegen meine ich auch, ich glaube, dass es schon tiefergehende Reformationen geben müsste. Man darf sich jetzt halt nicht darauf ausruhen. Ja, wir sind doch, ist doch noch gar nicht so lange her, dass wir Weltmeister geworden sind. Das kriegen wir schon hin. Guck mal, was wir für Talente haben. Ja, aber du hast halt jetzt irgendwie seit 2006 gefühlt oder seit 2004 gefühlt alles auf die Entwicklung von technisch starken Spielern gesetzt. Ja, sehr schön, dass du jetzt die ganze Mannschaft voll hast mit offensiv orientierten Mittelfeldspielern, die technisch wirklich stark sind, aber halt kein Neuner, keine Außenverteidiger, offensichtlich auch keine, nicht genug Innenverteidiger auf Topniveau und Torwartposition wird das nächste Problem.
Findest du?
Ja, guck dir, ich hatte mal in einem Q&A bei OneFootball eine Frage, ja, wer wird denn in 5 Jahren die Nummer 1 beim DFB sein?
Boah, in 5, das ist aber eine gemeine Frage, stimmt.
Ja, weil, da wurden mir dann auch Vorschläge mitgeliefert und ich habe mir diese Vorschläge angeguckt, das sind jüngere deutsche Torhüter gewesen und du guckst da drauf und sagst, das ist meine Auswahl, das kann nicht sein, ich guck noch mal, ob es nicht noch vielversprechende Torhüter gibt und natürlich kann es dann noch ein paar Junge geben, die jetzt irgendwie so 18, 19, 20 sind, die man noch nicht auf dem Schirm hat, die dann wirklich noch sich entwickeln können. Aber also dafür, dass die Torwartposition jahrzehntelang einfach immer gut besetzt war, ist jetzt noch nicht so wirklich jemand da, wo du sagst, ja, der wird in 5 Jahren die klare Nummer 1 sein. Mhm. Ter Stegen wird es am Ende sein, weil er dann so alt ist wie Neuer jetzt und wahrscheinlich immer noch gut spielt. Ja. Aber
das ist genau das Problem, auch so ein Ter Stegen. Also selbst die immer jahrelang Nummer 2 und 3 waren, sind auch alle eben nur 1, 2, 3 jünger als Neuer. Deswegen ist der 5-Jahres-Zeitraum ganz gefährlicher. Ja.
Und jetzt ist die Auswahl ja noch super. Neuer spielt immer noch auf einem Top-Niveau, Ter Stegen sowieso und ein Trapp zum Beispiel spielt auch sehr, sehr gut. Aber, also das ist jetzt weit in die Zukunft gedacht, da kann noch viel passieren, aber trotzdem. Über 30. Genau, die sind alle etwas älter und ich weiß nicht, wie viele da jetzt nachkommen.
Und das ist ehrlicherweise beim Gucken das, was mich immer nervt. Und dann bin ich nämlich bei dem, wo ich hin wollte. Wir haben 18 Monate bis zur Europameisterschaft im eigenen Land und da ist Druck auf dem Kessel. Da kannst du aber von ausgehen, alter Schwede.
Absolut, aber der Vorteil da ist, dass da einige dieser jüngeren Spieler generell schon dann in einem Alter sind, wo dann vielleicht auch so ein Generationswechsel vonstatten gegangen ist, wo dann halt kein Thomas Müller mehr zum 800. Mal als Neuner oder als hängende Spitze irgendwie auflaufen muss, sondern dann sind halt da Jamal Musiala und ein Moukoko vielleicht am Start.
Ja, Ja, ich glaube, da hängt dann sehr viel an so gescheiterten Existenzen wie Kimmich, der, glaube ich, auch zu Recht mit sich hadert. Ja, du weißt, wie ich das meine, der jetzt auf internationaler Ebene schon arg damit sich zu hadern scheint, dass er jetzt auch in dem Interview, glaube ich, gesagt hat, er steht für einfach zwei verkackte Weltmeisterschaften.
Ja, ich möchte euch einmal ganz kurz nur der Vollständigkeit halber. Jetzt hat er
Zahlen rausgeholt.
Die deutschen Torhüter einfach mal nach Marktwert sortiert.
Ja.
Und da die unter 30 sind und weit oben dabei sind. Alexander Nübel. Wer weiß, ob der sich noch mal zu einem Keeper entwickelt. Also macht bei Monaco einen guten Job, aber Alexander Nübel wäre so aktuell der Favorit. Und dann kommen aber schnell so Leute wie Robin Zentner, Marvin Schwebe, Florian Müller. Loris Karius ist hier noch mit dabei. Timo Horn, der noch 29 ist. Und dann halt so ganz junge, bei denen du gucken musst, mit Nico Mantel von Salzburg, Früchtel von Wien. Boah, da muss ich schon noch was tun.
Ja, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlicherweise. Du machst das fast größer. Und dann kommen wir ja zu dem anderen, weil wir sind ja beim Moment gewesen. Bundesliga auch kein gutes Produkt, das wir auch nicht in der Welt vermarkten. Das bricht unser ganzer Fußball zusammen. Brauchen wir vielleicht doch die Super League? Peter?
Das ist ein guter Punkt. Ich dachte, wir bringen das am Ende, das Fundstück.
Nee. Aber es ist gerade die Überleitung kam mir quasi entgegengeflogen.
Ich hatte mir auch eine überlegt, aber wir sind beim Fundstück der Woche. Das ist, hatte Nico gefunden, eine Umfrage, wo es darum ging, wollt ihr die Super League? Die Frage war so formuliert, was würdet ihr eher gucken? Champions League oder Super League oder Euro League oder Super League? Und es war immer noch so, dass der Großteil der Befragten, sprich über 50%, gesagt haben, nee, würden doch lieber andere Wettbewerbe verfolgen. Das Aber ist allerdings, dass das jüngste Drittel der Befragten gesagt hat, nee, Super League ist schon der Favorit, der potenzielle, den wir uns anschauen. Und von daher, Anfang des kommenden Jahres wird neu verhandelt, wird anscheinend nochmal neu gesagt, was machen wir jetzt? Und es scheint so, dass man das einmal in den Raum geworfen hat. Wann war es? Anfang diesen Jahres?
Nee, Anfang war
das war
länger her?
Ja, das müsste Ende Sommer 2021?
Ja, ich glaube ja.
Boah. Jedenfalls das wurde dann ja einmal sozusagen einfach so in den Raum geworfen, dann gab es einen großen Aufschrei und jetzt kommt mir das so vor, als ob man so alle paar Wochen, Monate wird immer wieder gesagt, ja Leute, meint er nicht, können wir nicht nochmal drüber reden? Und ich finde ja auch dann wieder Katar ein gutes Beispiel dafür, dass ja das Verwerfen von Traditionen, um den globalen Markt ein bisschen weiter zu erschließen, sich anscheinend doch rechnen kann. Und jetzt abwarten, wie sich das dann da weiterentwickelt und was für Umfragen und generell was noch erhoben wird, um den progressiven oder um die ja doch Einführung der Super League realisierbar machen zu können oder zu argumentieren. Was ist denn deine Meinung dazu? Nikos Meinung kenne ich ein bisschen.
Ich hab eine rein analytische Grundthese. Die Super League ist die einzige Option.
Ja, das... Also es überrascht mich nicht, dass natürlich vor allem Jüngere nicht so großen Wert auf Tradition legen, weil das bei Jüngeren naturgemäß der Fall ist, weil die meistens von der Tradition, von dem die Älteren sprechen, einfach selber nicht viel mitbekommen haben. Und deswegen wird es auch so sein, dass RB Leipzig irgendwann in ein paar Jahrzehnten ganz normal ist in der Bundesliga und sich
so
kaum
wie Bayer Leverkusen.
Leverkusen ist natürlich nochmal eine Nummer krasser in der Entstehungsgeschichte, würde ich sagen, und wie das Ganze. Wie es dazu gekommen ist, aber trotzdem, für manche wird dann, oder für viele, wird einfach RB Leipzig irgendwann sogar fast irgendwo eine Art von Traditionsmannschaft in der Bundesliga sein. Mehr oder weniger. Nicht so wie andere, klar, aber trotzdem. Und dementsprechend glaube ich auch, dass viele, gerade Jüngere, wo es ja auch gar nicht mehr so viel um Vereinszugehörigkeit geht, um Vereinsfantum geht, sondern um Spielerfantum, wo die Leute den Spielern folgen und nicht den Verein. Wenn Mbappé jetzt zu Real Madrid wechseln wird, wird sich ein Real Madrid-Trikot mit Mbappé gekauft und vorher war es halt ein Paris-Trikot. Dass generell so eine Zielgruppe eher offen dafür ist, halt immer diese großen Stars gegeneinander spielen zu sehen, anstatt nur ein paar Mal, wenn sie in der Champions League-K.O.-Phase aufeinandertreffen. Das überrascht mich überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass irgendeine Art von Super League unumgänglich ist. Ich würde aber sagen, so in der Form, wie sie ursprünglich mal angedacht war, bin ich weiterhin davon überzeugt, wäre es eine absolute Katastrophe, weil die Vereine ja dann weiterhin in ihren Ligen spielen und noch mehr Geld als alle anderen kassieren und das Ganze zu einem geschlossenen fast geschlossenen Wettbewerb machen, wo es ganz so eine elitäre Gruppe, und diese elitäre Gruppe wird die Ligen einfach dann komplett zerstören, weil dann alle am Ende so aussehen wie die Bundesliga, und in der Premier League sind es dann halt irgendwie 5 Vereine, die halt so viel Geld verdienen und viel mehr als alle anderen, und das macht einfach die Ligen kaputt. Die müssten, wenn dann, konsequenterweise aus den Ligen raus. So, ich kriege hier gerade Besuch.
Ja, aber das ist auch ein, verwalte du deinen Besuch mal. Ich bin aber genau dabei, dass das der Grund ist, also, den du konsequent durchziehen musst, weißt du? Also du musst die da rausholen und dann funktioniert's. Und dann ist es nach dem amerikanischen Franchise-System, und dann schüttest du oben ganz viel Geld rein und dann kann sich eine Super League entwickeln. Alles andere ist Quatsch, weil ansonsten wird, also Werder Bremen wird nie wieder besser als Platz 6, 7.
Es kommt halt drauf an, wie viele dann halt in so einer elitären Gruppe dabei wären aus der Bundesliga, ne? Also.
Ja, sagen wir mal so, den Abstand zu, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt, das ist noch realistischer, da mal so ein bisschen mitzukämpfen durch 2, 3 gute Jahrgänge oder so. Das siehst du ja so, Eintracht Frankfurt war vor 6 Jahren auf dem Relegationsplatz, jetzt 6 Jahre später haben die Europa League gewonnen. Aber da oben kommst du halt nie wieder hin. Und ich finde aber deshalb an diesem Fundstück so spannend, dass wir irgendwie eine Generation haben werden, das ja auch offenkundig ist, die einen Scheiß darauf gibt, was Leute heute darüber diskutieren, was in der Super League so scheiße ist. Ich weiß ja nicht, ob damals, mich überlege, wahrscheinlich wurde die Champions League damals genauso kritisch gesehen, aus fußballpuristischen Gründen.
93, das war schon eine krasse Änderung, die da einfach was da durchgezogen wurden. Und ich glaube auch, dass die Regeländerung oder die Formatänderung der Champions League nächstes Jahr auch nochmal die Akzeptanz für eine Super League steigern würde, weil der Unterschied ist ja dann gar nicht mehr so krass. Weißt du? Mhm. Also ich glaube, je länger wir leben, desto größer wird die Akzeptanz von so einem Projekt. Aber wie gesagt, so wie sie vorgeschlagen wurde, würde es große Teile des Vereinsfußballs, glaube ich, richtig nachhaltig schaden. Es gibt Möglichkeiten, eine Super League zu machen, wo man wirklich, glaube ich, beide Welten irgendwo ja in irgendeiner Form zufriedenstellen kann. Aber das Problem ist ja auch, finde ich auch eine schöne Diskussion, wenn du jetzt die Bayern, nur mal die Bayern, aus der Bundesliga rausnimmst und in eine Super League steckst und alle anderen Topclubs aus Europa auch. Aber beziehen wir uns mal nur auf die Bundesliga. Nimmst die Bayern raus. Wie lange dauert es, bis wir sagen, okay, Borussia Dortmund hat jetzt 8-mal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Wir müssen Borussia Dortmund loswerden, und so kann das ja immer weitergehen, dass du immer die am besten sind, rausnehmen musst. Irgendwann hast du dann vielleicht Glück und kriegst wie in der Serie A gerade irgendwie eine super spannende Spitzengruppe zusammen. Aber also es gibt wenig Möglichkeiten aktuell, die, wo ich sage, ja, das ist eine super Idee, da gibt's nichts dran zu meckern.
Ja, oder du wirtschaftest dann die Bundesliga so weit runter, dass eben dann doch kein Konzern, kein Sponsor mehr so viel Kohle reinsteckt, dass sich da so eine so ein Vorsprung, so ein finanzieller bilden kann, dass ein Verein sich absetzt. Aber das ist ja auch nicht
dann,
geil, ne?
Also, genau, und dann siehst du halt aber einfach, ja, sagen wir mal, dann ist irgendwann das Niveau von der ersten Liga, von der Bundesliga auf dem von der belgischen ersten Liga, wenn es hart kommt, wenn du keine Sponsoren mehr hast und da kein Geld mehr reinfließt. Das ist jetzt auch nicht das, was wir wollen, oder?
Der Fußballpurist sieht sich schon da mit 3000 Leuten in der Kurve, Heimspiel gegen.
Ja, aber das hatten die, glaube ich, in 5 Jahren wie 4 Meister mit Playoff-System, ne? Also, aber auch da ist Katar am werkeln, ja.
Stimmt. Ja, ich habe eine Mannschaft gekauft. Der Purist könnte aber ja auch jetzt schon zu unterklassigerem Fußball gehen und würde genau das bekommen.
Aber du merkst schon, du redest ja dein eigenes Produkt gerade madig, ne?
Ich bin der große Bundesliga-Kritiker hier von uns allen. Ich bin kein großer Bundesliga-Fan.
Ja, aber du kannst Kaischu Berlin über die Regionalliga Nordost, dann möchte ich mal sehen, wie das da den
genau, ja? Das haben wir am Dienstag gemacht. Wir haben Chemie Leipzig gegen BFC Dynamo gestreamt.
Habe ich gesehen, also das war.
Aber ich, ja.
Da, einmal. Mach da mal ein Modell draus.
Nee. Natürlich, also wirklich aus beruflicher Sicht brauchen wir eine starke, spannende Bundesliga auf jeden Fall. Aktuell ist sie halt weder stark noch spannend, deswegen bin ich auch sehr kritisch.
Aber ey, es gibt ja immer wieder Mannschaften, die tun alles, damit sie diese Bundesliga stark und spannend machen. Bist du zufrieden mit der Überleitung, Peter?
Ja, ist gut.
Einer dieser Vereine, die alles dafür tun, ist der VfB Stuttgart. Und der hat, wie hat das? Das war so lustig. Erzähle ich jetzt einfach. WhatsApp-Gruppe, Bundesliga, Tobias Escher, VfB Stuttgart ist ganz schön schlau. Die nutzen einfach den ganzen WM-Quatsch dazu, um kurzerhand Messi-Tat rauszuschmeißen und Bruno Labbadia als Trainer zu installieren. Ja. Hat er nicht ganz unrecht?
Ja, also ich würde das auch, also die Bundesliga stark und spannend machen. Bei spannend würde ich sagen, ja, das macht Stuttgart. Ob sie sich selber hier stärken mit all dem, was da jetzt wieder passiert, weiß ich ja nicht unbedingt.
War Ironie.
Ja, schon klar. Aber also, das ist schon wild, dass du wahrscheinlich einen Bruno Labbadia jetzt dahinstellst, wo man wirklich sich jahrelang etwas mit einem ganz klaren Konzept und einer ganz klaren Richtung aufgebaut hat. Und auch einer ganz klaren Philosophie. Und jetzt nimmst du halt einen Trainer, der einfach dafür bekannt ist, kurzfristig schon auch erfolgreich sein zu können, aber langfristig ja wirklich selten irgendwie was bewegen konnte. Ja, schon spannend, was da passiert auf jeden Fall. Immerhin der Sportdirektor ist einer mit einem Konzept.
Ja, wohlgemut, ne? Paderborn quasi zur Zweitliga-Macht gebaut, die dafür sorgt, dass der HSV dieses Jahr wieder nicht aufsteigen wird. Obwohl, ab jetzt kann es spannend werden, ne? Kann es spannend werden.
Also, weiß nicht, ja. Also, ich finde es halt spannend an ihm, dass er mit sehr wenigen Mitteln und vor allem mit dem Fokus auf junge Spieler etwas erreicht hat. Aber wenn wir jetzt gucken, von was kommt der VfB und wo geht er hin, ist es jetzt nicht so, dass ich euphorisch werde, wenn ich darauf gucke, was Herr Wohlgemuth bisher gemacht hat oder was Herr Mislintat gemacht hat, bevor er zum VfB kam. Da wüsste ich jetzt schon, für wen ich mich Track-Record-mäßig entscheiden würde.
Warum?
Ja, weil Mislintat einfach nochmal ein ganz anderes Level bisher bewiesen hat, was für Talente er findet und zu was er die entwickeln kann. Und generell, guck dir mal an, was dieser Mann rein wirtschaftlich beim VfB zumindest bei den Spielertransfers gemacht hat. Wie viele Leute er super günstig gekauft hat und für viel, viel Geld wieder verkauft hat. Das ist einfach wirklich, das ist ein Track Record, den er alleine beim VfB gehabt hat und schon davor, vor allem natürlich bei Borussia Dortmund, der so schwer zu erreichen ist. Und jetzt kommt jemand, der bei Kiel ganz gute Arbeit wohl, bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber wohl ganz gute Arbeit gemacht hat, aber halt auch, ich glaube, nur ein Jahr oder so im Amt war. Und jetzt bei Paderborn solide, gut gewirtschaftet und gearbeitet hat. Und mit wenig Mitteln, okay. Mhm. Aber Sven Mislintat kam halt von einem ganz anderen, kommt halt aus ganz anderen Sphären so.
Ja, Wohlgemuth wurde auch mit den Worten begrüßt, wir freuen uns, dass er da ist, denn er kann mit wenig Geld, mit wenig finanziellen Mitteln viel machen, wo ich mir auch mal denken würde, ey, wenn ich so ein Trainer wäre oder wie auch immer so anmoderiert würde, als Sportdirektor würde ich denken, ja toll, also den Ruf hätte ich irgendwie gern anders.
Ja, aber in Stuttgart kommt das gut an, glaub mal.
Ja.
Aber genau das verstehe ich nicht beim VfB Stuttgart. Eigentlich verstehe ich es schon, wenn man draufblickt, aber ich verstehe nicht, warum man das macht, weil es auch wieder ein Musterbeispiel eines Vereins ist, der fast ohne Not sich selber immer das wieder kaputt macht und auseinanderbricht, was sie auf der einen Seite irgendwie so aufgebaut haben. Was würdet ihr sagen? Woran liegt das, dass Traditionsvereine, also ich habe eine Meinung, aber ich muss eine offene Frage stellen, damit ich von euch was kriege, dass Traditionsvereine sich immer selber so oft in die eigenen Hacken schießen?
Ja, mach.
Ich glaube, dass der Wettbewerb einfach immer, immer enger geworden ist. Du hast immer mehr Vereine oben in der Liga, die gar keine Fehler machen und eben keine Traditionsvereine sind und deutlich mehr beweisen müssen. Und dass dann so Traditionsvereine wie Schalke, wie Bremen, wie Stuttgart, da einfach die Fehler noch stärker bestraft werden. Aber ist eine schwammige Antwort. Also ganz genau kann ich sie so nicht sagen, aber ich freue mich auf deine Ausführung, Christoph.
Auf meine. Ich dachte, wir übergeben jetzt an Nikos Meinung, aber.
Ja, mach ich. Aber leg du erstmal los.
Also ist natürlich ganz schwierig zu greifen, weil ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Gründe, aber bei vielen ist es halt so, man hat irgendwie, der ganze Verein hat eine ganz große Last auf sich, aufgrund der Erfolge vergangener Tage. Und die will man halt dann, da ist man viel ungeduldiger als bei anderen Vereinen. Mhm. Siehe Freiburg, bestes Gegenbeispiel dafür, dass man da nicht so ungeduldig ist. Da, wo man auch mal einen Trainer festhält, obwohl man in die zweite Liga geht.
Aber irgendwie hast du da ja immer mehr Ruhe an irgendeiner Stelle. Warum hast du die da nicht? Weil die sind mittlerweile genauso. 30 Jahre da in der Liga oder 20 Jahre in der Liga, könnten genauso Strukturen haben, die dafür sorgen, dass zu viele Eierköpfe mitreden wollen.
Ja, die, da wurden halt, also viele Köpfe, die da mitreden, sind halt keine Eierköpfe und deswegen auch noch lange da und so sehr mit diesem Verein und dieser Umgebung irgendwie verbunden, dass sie auch nicht wechseln wollen. Mhm. Wenn du dir anguckst, wer bei Freiburg hinter den Kulissen arbeitet, das machen die auch schon alle seit 20 Jahren oder noch länger. Und ich glaube, generell das Medienumfeld ist natürlich auch ein, das ist, also ich kenne ja die Stuttgarter Medienlandschaft nicht so sehr, aber ich weiß, dass es halt zum Beispiel in Hamburg allen voran, aber auch bei der Hertha in Berlin, in größeren Städten natürlich noch von außen größerer Druck und noch mehr Unruhe irgendwie impliziert wird, die sich dann auch auf eben auf diesen Verein überträgt. Und bei Stuttgart ist ja das Problem, oder auch bei vielen dann, dass diese Unruhe reinkommt, ist natürlich der sportliche Misserfolg. Ohne sportlichen Misserfolg würde keine Unruhe reinkommen. Und Stuttgart hat sich da zwar was Gutes und Spannendes aufgebaut, letztendlich spielen sie aber auch maximal wieder das zweite Jahr in Folge gegen den Abstieg. Und da wird man unruhig, weil die finanziellen Einbußen sind halt hart, wenn du in die zweite Liga gehst. Und das können dann auch Vereine, der eine Verein ein bisschen besser auffangen, Freiburg, als andere. HSV.
So. Ist denn ein VfB Stuttgart im Abstiegskampf automatisch sportlicher Misserfolg? Mal ganz, wenn man neutral betrachtet von uns hier, ohne dass was die Fahne noch nicht beim VfB denken.
Eigentlich also aus unserer Sicht wahrscheinlich nicht. Aber die Gefahr abzusteigen ist ja trotzdem da und würde dieser ganzen Entwicklung aber sowas von eine Axt ins Bein hacken.
Ja.
Deswegen ist es halt trotzdem gefährlich abzusteigen. Immer.
Und deswegen werden sie immer alle nervös und kriegen immer alle Angst.
Ja, genau. Und dann werden halt Entscheidungen getroffen, die einfach von vorne bis hinten dumm sind. Und jeder, das sieht schon, dass sie dumm sind. Da muss ich immer an die Christian-Groß-Einstellung bei Schalke denken, als da der sprichwörtliche Baum gebrannt hat. Jeder wusste, dass das eine dumme Entscheidung ist. Aber in der Not trifft man offensichtlich dumme Entscheidungen, wenn man viel Druck bekommt. Und das ist dann offensichtlich auch bei Stuttgart gerne mal so. Wobei ich das nicht, also Bruno Labbadia ist deutlich besser als Christian Groß.
Ja.
Möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, damit kannst du den Klassenerhalt dann auch einigermaßen eintüten. Ich persönlich hoffe, und ich muss ja an dieser Stelle normalerweise auch immer Neues aus Bremen und Pillow Neues aus Schalke, aus Gelsenkirchen verlauten lassen. Peter.
Soll ich dir was erzählen aus Regionalliga West?
Ja, genau. Erzähl mir was Neues aus Aachen.
Ja, kann ich dir sagen. Also Aachen ist jetzt gerade auf Platz 4. Regionalliga West bei der Spann. Das nächste Spannende ist ja eigentlich auch generell, dass eine Reform anstehen soll, ne, um den Aufstieg in die dritte Liga. Wobei, also aktuell gibt es eben 4 Aufstiegsplätze für 5 Ligen und das soll mal nur diskutiert werden, wobei ja der 4. Aufstiegs- bzw. Abstiegsplatz der dritten Liga ja auch erst seit 5 Jahren da ist. Und jetzt wollen aber vor allem eben die Regionalligen Nordost und Nord und Bayern, die sich eben zu dritt um 2 streiten, also ausspielen müssen, die Aufstiegsplätze, hätten gerne, dass es 5 Aufstiegsplätze gibt. Auch verständlicherweise, muss man sagen. Ist aber natürlich für die dritte Liga, die arscheng ist, da noch einen Abstiegsplatz reinzuknallen oder noch mehr Vereine reinzutun, dann haben die noch mehr Spiele, sind ja aktuell schon 20 Teams. Das ist das nächste Spannende da. Das kann ich dir berichten. Und wird aber auch, ja, früher oder später entschieden.
Gute Diskussion, aber die wir auch halt bei unserem Regionalliga-Stream diskutiert haben. Mhm. Das ist aktuell eine komplette Katastrophe. Also das ist ja so ein Nadelöhr, ja. Der Aufstieg in die dritte Liga. Was man in meinen Augen direkt mal zuallererst machen sollte, ist die zweiten Mannschaften da rauskicken.
Raus, absolut, ja.
Die haben da nichts verloren. Die nehmen so viele Plätze weg für wirklich spannende, traditionsreiche Vereine, die eigentlich eine Chance haben sollten, in der dritten Liga zu spielen. Dann würdest du das Ganze schon mal ein bisschen lockern. So.
Siehst du da so ein englisches Modell, dass man sagt, du machst Ligen, also so eine Youth-Bundesliga für alle Zweitvertretung? Ja.
Ja, das ist natürlich, da werden sich natürlich die großen Vereine gegen wehren, weil die wollen natürlich schon, dass dann ihre Spieler auch gegen erwachsene Spieler, gegen erfahrene Spieler auflaufen. Ja, aber da musst du halt mal drauf pfeifen, weil so ist es eine absolute Katastrophe. Und vor allem sind diese zweiten Mannschaften ja auch so viel besser und haben ein ganz anderes Budget zur Verfügung.
Ja, als ist dann auch irgendwie immer so ein wertvollster Spieler in jeder Liga, ist dann von Gladbach 2 oder sowas. Ja.
Ich hab in der dritten Liga letztes Jahr hier bei Viktoria Berlin, die spielen direkt bei mir vor der Haustür, habe ich einfach jetzt habe ich einen Namenshänger. Zagadou. Dann hat Xel Zagadou bei Dortmund 2 gegen Viktoria Berlin gesehen. Das ist einfach, der hat einfach Champions League gespielt. So, und der spielt dann gegen die armen Teufel da von Viktoria Berlin, die sich mitten im Abstiegskampf befinden. Und dann stellst du dann Zagadou, der nach langer Verletzung zurückkommt, in die Innenverteidigung. Das kann nicht sein. Das geht nicht.
Das gab es genau, Rieloniger West genauso mit Münster. Zum Beispiel, das ist das Problem, wenn du aufsteigen willst. Du musst ja eine perfekte Saison spielen. Also du musst ja Erster werden. Und da darfst du vorne, du musst eigentlich Startziel Führung machen, weil dann so darf nie Zweifel aufkommen, du musst das so durchspielen. Du meldest dann meistens so 2-3 Jahre vorher schon an, wir wollen aufsteigen. Dass andere Vereine schon mal so klar machen, oh, wir warten vielleicht nochmal 1-2 Jahre mit großen Sponsorenpaketen. Also so läuft das wirklich. Weil es ja diesen einen Slot nur gibt. Und zum Beispiel denkt so mein Verein Aachen, denkt so, okay, dieses Jahr müssen wir mit Sponsoren noch gar nicht ans den Tisch setzen, weil dieses Jahr geht Münster hoch. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Und wenn du dann aber eben strauchelst, gab es eine Liga Bayern dann zum Beispiel, dann bist du wie Schweinfurt, spielt dann Relegation gegen Havelse, verlieren das. Gut, Havelse war dann das schlechteste Team in der dritten Liga das Jahr drauf. Aber da merkt man einfach so die Leistungsunterschiede und dass sie in einer Relegation nicht gewonnen und der Verein ist jetzt wieder komplett egal und die werden fast in der dritten Liga, ne? Also.
Viktoria Berlin ist auch kurz davor, durchgereicht zu werden. Die haben letztes Jahr Dritte gespielt und können nächstes Jahr Oberliga vielleicht spielen, wenn es schlecht läuft.
Über die gab es auch eine Doku, ne, die ich mir angeguckt habe, genau. Da
habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich finde ja aber diese ganze Reform insofern auch schon nur sinnvoll, weil ich, guck mal, ich habe jahrelang den traurigen Weg von Rot-Weiß Essen mitbegleitet, die 10 Jahre lang versucht haben aufzusteigen und immer nicht durchs Nadelöhr gekommen sind. Jetzt haben sie es ja nicht geschafft. Jetzt geht es vielleicht gleich wieder runter. Deswegen, aber eine Liga mit 24, es hätte so ein bisschen was von der englischen, welche ist das, Division, wie heißt die dann da? League One ist das, ne? Glaube ich,
die dritte Liga.
Die hat, glaube ich, 24 Teams.
Aber das braucht, ja, weiß ich gar nicht, ob du die 24 Teams brauchst, dann werd doch erstmal die zweiten Mannschaften los und du hast zumindest schon mal, wie viele zweite Mannschaften spielen in der dritten Liga?
Ey, du weißt doch aber auch, dass das unrealistisch ist, weil die Entscheidung darüber treffen doch dann wortgestimmt gewaltig die Vereine, die wollen, dass die zweiten Mannschaften damit dabei sind.
Ja, aber dann sag denen einfach, hier, guck mal, die Engländer machen das auch so und dann sagen, was die Engländer machen, das kann nicht schlecht sein.
Sollen ihre Spieler ausleihen.
Und eine Kooperation, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau.
Werder macht eine Kooperation mit SV Meppen und schickt einfach ihre 10 Spieler dahin. Herzlich willkommen.
Freiburg.
Wir haben eine Lösung. Vielleicht gut.
Freiburg, Dortmund. Oh, die Bayern mehr. Stimmt. Die Bayern nicht mehr.
Aber Werder
zweite Mannschaften sind gar nicht so viele gerade. Also aber Bayern 2 ist aufgestiegen in die Regionalliga, in die dritte Liga, war in der dritten Liga Tabellenführer, also Erster. Und in der darauffolgenden Saison waren die Letzten abgestiegen, weil das auch so Wundertüten sind, logischerweise jedes Jahr.
Ja, klar, weil die Mannschaften komplett durchgemischt werden. Ja.
Und die Regionalliga West ist im Zweifel noch eine, wo die Traditionsvereine sich so ein bisschen besser durchgesetzt bekommen, glaube ich, ne, oder?
Geht so. Also, ja, doch jetzt Münster gerade, aber du hast dann eben auch sowas wie Kahn Marienborn, ist, glaube ich, gerade weit oben dabei. Aber nee, an sich hast du schon recht, geht schon besser da. Also, vor allem, ich habe jetzt auch in Bayern eben Regionalliga Bayern mir wie 2 Jahre angeguckt, als ich da gewohnt habe. Und da hast du auch richtig viele Dorfvereine. Also, wo du so hinfährst und da sind so 1000 Leute, also nicht mal 200 Leute gucken das Spiel zu. In NRW hast du schon Stadien und so.
Ja. Ich finde es spannend. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe irgendwie. Also Hoffnung, dass diese Reform dazu führt, dass da ein bisschen mehr Gerechtigkeit für die unterklassigen Vereine stattfindet. Alleine schon, um den guten Peter dann irgendwann in der dritten Liga mit seinem Alemannia Aachen begrüßen zu dürfen.
Das wäre schön. Tivoli in der dritten Liga.
Das wäre schön.
Auch wenn es der neue ist. Schalke haben wir keine Neuigkeiten, weil Pillow nicht da ist. Gibt es irgendwas, was euch zu Schalke 04 einfällt, außer dass es eng wird?
Spielersuche. Ich glaube, für Schalke-Fans wird jetzt das Transferfenster wichtig, dass man da irgendwie nochmal personell sich verstärken kann, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ja, da bin ich auch so sehr gespannt drauf. Dann, dass es eng wird, ist
ohne
klar.
Ohne Geld wohlgemerkt.
Ja, genau. Der Co-Trainer ist gegangen, ich weiß nicht warum. Ja. Das muss alles. So? Ja, das muss Pillow alles entfernen. Und ich persönlich möchte an dieser Stelle schon mal, ich brauche von da draußen Expertenmeinungen und ein paar Tipps. Welche gut bezahlbaren Stürmer seht ihr bei Werder Bremen als Nachfolge für Niklas Füllkrug? Denn bei aller Liebe und bei aller Freude, die ich darüber hatte, komm, der muss dahin, der schafft das und dann macht er auch noch Tore, ist mir während der ganzen Reise aufgefallen. Ups.
Das ist ein Eigentor.
Der spielt ja bei Werder Bremen.
Der ist auffällig oft im Schwitzkasten von Thomas Müller Fotos gesehen worden.
Mhm.
Also entweder der Wahnsinn oder die Premier League. Fakt ist, das gibt viel Geld. Wehtun tut's trotzdem.
Also Alternative. Wohin ist denn hier einer meiner absoluten Favorites ausgeliehen? Nick wollte Made.
Ach, reiß dich mal zusammen.
Er wollte keine Cola, er wollte Made.
Ja, genau. Der spielt bei
Elversberg.
Elversberg,
genau. Elversberg.
Die laufen gerade durch.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Der geht direkt in Liga 2. Der knipst
da. Guck mal hier, das ist doch. Naja.
Wenn Waldemade ist auf jeden Fall keine richtige Alternative.
Okay.
Ich brauche da draußen nach wie vor Tipps von euch, was wir machen, wenn Füllkrug wirklich den Ruf des großen Geldes im großen Spitzenfußball Richtung Super League folgt. Ich habe noch eine letzte Kleinigkeit, dann schließen wir. Nochmal einen Gruß und Dank an unseren Partner, Peter.
EA Sports. It's in the game.
Ja, genau. Und die haben mir ein Game geschickt. Und das ist ehrlicherweise einer der Gründe. FIFA 23 in der World Cup Edition, World Cup 22 Edition. Und ich muss euch sagen, wunderschönes Paket, viel Spielkram drin. Das ist so mein Einstiegstor in, ich konnte bisher mich noch nicht beschäftigen, weil ich bisher noch nicht Zeit dafür hatte, um vielleicht die WM einfach auszuspielen. Und das ist auch ein bisschen so das Problem, das man hat, wenn man Partner und Sponsor eines Turniers ist, dass die ganze Welt scheiße findet. Wie machst du das dann eigentlich?
Also was, kann ich mal... Oder musst du noch Werbezeit füllen? Sonst würde ich einen ganz kleinen Teaser machen.
Nee, mach mal.
Und
willst du mich herausfordern auf eine Partie FIFA?
Auf gar keinen Fall. Ich habe schon seit Jahren kein FIFA mehr gespielt.
Schlau.
Ich spiele tatsächlich viel Fußballmanager. Und wir werden jetzt die WM, wie du schon gesagt hast, simulieren, aber komplett ohne Katar. Die Weltmeisterschaft findet in Taiwan statt. Katar wird durch Taiwan komplett ersetzt. Diese WM findet einfach so nicht statt, wie sie ist, sondern findet in Taiwan statt. Und so werden wir die WM durchspielen.
Das ist ein guter Tipp. Ich werde gucken und zusehen, ob ich das hier eventuell auch hier, ich streiche einfach Katar durch und dann spiele ich sie. Die WM in Taiwan spiele ich dann einmal durch.
Ach, sehr gut.
Mit FIFA 23. Danke an EA dafür. Danke, Christoph, dass du dabei gewesen bist.
Sehr gerne.
Hat viel Spaß gemacht heute.
Mir auch. Vielen Dank.
Sehr gut. Und wenn ihr das nächste Mal Livestreams aus der Regionalliga macht, kommt Peter vorbei und kann fachsimmeln über jeden Zuschauer auf der Tribüne.
Ja, so ein Alemannia Aachen-Stream?
Ja.
Ja, sag Bescheid. Ich mach dir Regionalliga West, bin ich am Start.
Sehr gut. Und für die Live-Diskussion bei Calcio Berlin, Super League ist die einzige Lösung, lade ich mich hiermit selber ein.
Jawohl.
In diesem Sinne, das war Wichtiges auf dem Platz mit Christoph Krüger von Calcio Berlin. Danke, dass du da warst. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.